In der letzten Folge von Don't Read Theory.
Ja.
Du hast es geschafft, Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weggaufen davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich geh weg zu dem anderen und sag's dir noch einmal.
Es gibt auch eine Person, die hat so einen dreiteiligen Take geschickt.
Ey, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Bei uns ist Kommunalpolitik echt Präsenz. Präsenz, Präsenz, Präsenz. Und du kommst da nicht drum herum. Selbst bei Terminen, die irgendwie um 12 stattfinden, du musst dabei sein, weil, keine Ahnung, der pensionierte Lehrer kriegt das ja auch hin. Und du kannst auch nicht sagen, es ist irgendjemand verstorben, es sei denn, es ist Verwandtschaft ersten Grades. Wenn es der Hund ist oder eine Freundin, das ist vollkommen egal, weil das ist ja nur so ein freiwilliges Übel, was man sich selber ans Bein gelastet hat. Ne? Nein, Präsenz geht über alles. Mich kotzt es echt dermaßen an. Und ja, ich wohne in einer Region, wo es Internet gibt. Es wäre möglich, aber das war ja noch nie so.
Aber halt, es geht noch weiter.
Ich trinke keinen Alkohol, aber ich hätte gerne Schnapspraline. Jedes Mal, wenn ein Genosse sagt, dieses Internet, das ist doch irrelevant. Man kann auch niemanden mit Gewalt dazu zwingen, dort Präsenz zu zeigen. Nein, man kann mich auch nicht dazu zwingen, 500 Seiten Ausschussdokumente zu lesen. Ja, dieses Internet wird sich niemals durchsetzen. Und dann wundern wir uns, warum ist da draußen keine Sau interessiert, was wir tun. Oder Leute überhaupt nicht wissen, dass es uns noch gibt. Ja, die SPD gibt's noch, gerüchteweise. Ja, wir sind zwar nicht mehr die große Volkspartei. Vielleicht sind wir mehr so Dorffest inzwischen, wahrscheinlich. Aber uns gibt es noch und wir könnten was sagen und wir könnten uns zumindest regionale Erfolge machen. Aber nein, dazu müsste man ja mit Leuten kommunizieren. Digital, das geht nicht. Vielleicht sollten wir es wieder mit Flugblättern versuchen. Das hat sich bewährt. Also wenn ihr Eichhörnchen bei euch im Hof habt oder im Garten oder auf dem Balkon und ihr wollt wissen, ob die schwanger sind oder trächtig sind, dann hängt ein Stück Geweih raus, weil da sind Mineralien drin und das Eichkätzchen braucht die total. Und wenn es daran nagt, schwanger.
Okay. Der SPD-Nachwuchs ist doing well. Love that. Love the energy. Love everything.
Und was über Eichhörnchen gelernt ist auch.
Ja.
Ja, ey, ich würde das auch einfach so, dass ich einfach den Take so stehen lassen.
Ja, lass so stehen. Ich will nur sagen, wenn mehr Leute, die Parteipolitik machen, exakt diesen Vibe haben, dann würde ich überlegen, Parteipolitik zu machen.
Been there, done that.
Hallo, ich und eine Freundin hatten gerade eine Diskussion über das Wort Fotze, beziehungsweise über das Reclaiming von dem Wort. Also sie mag das Wort ja gar nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich nice, dass es gerade wieder so reclaimed wird und oft zum Beispiel jetzt auch von weiblichen Rapperinnen benutzt wird. Ich liebe es halt auch zu sagen, so, oh mein Gott, das Outfit ist so fotzig. Und ja, sich das Wort einfach wieder so anzueignen, obwohl es ja irgendwie einer der schlimmsten Beleidigungen ist. Und aber gleichzeitig ein Synonym für die Vulva. Und deswegen, ich feiere das total. Oder wie zum Beispiel hier bei dem Song von Ikimel, ich bin die geilste Fotze der Stadt. Nee, die größte Fotze der Stadt. Ich feiere das und ich finde das gut, dass es dieses Reclaiming gibt, wie ja auch ein bisschen bei dem Wort Bitch irgendwie zum Beispiel in Rap da schon passiert ist. Ich supporte das, weil ich finde, dadurch nimmt man dem so ein bisschen die Kraft, dass es irgendwie eine der krassesten Beleidigungen ist.
Deutschland säuft krank
nein.
Am Westen oder Osten.
Nein, hör auf, nein! Nein!
Ist das schon Deutschrap gewesen? Jetzt lass ihn doch mal.
Ich habe so festgestellt, dass ein Reiz, den Ikimel für mich auch hat und auch irgendwie ein, zwei Dudes, mit denen ich bisher darüber gesprochen hat, ist tatsächlich, dass Ikimel das Wort sagt, das wir nicht sagen würden. Und wir haben richtig gemerkt, wie wir Ikimel hören und diese Musik mitrappen und wir aber dann quasi das eine Wort nicht sagen, so wie man das N-Wort nicht sagen würde. Und ich kann das auch dementsprechend gar nicht so krass bewerten, aber das ist mir einfach wirklich aufgefallen, dass es wirklich so ein bisschen so eine Ersatzbefriedigung irgendwie auch war. Und ich weiß jetzt auch nicht mal, ob das für den Take spricht oder gegen den Take, sondern das ist nur, was mir da eben sehr krass da auch aufgefallen ist, dass wirklich so, man hört Ikimel, weil Ikimel Wörter sagt, die man nicht sagen darf, so wie halt irgendwie weiße Kids NWA gehört haben Anfang der 90er, weil da auch ein Wort gesagt wurde, was sie nicht sagen dürfen.
Ich glaube, ich würde dieses Reclaiming-Argument in dem Sinne entkräften. Ich glaube, was jede für sich benutzt und wo jede Person ein Empowerment drin sieht oder auch einfach nur ein schönes Gefühl, ein Gefühl dabei spürt, ein Wort zu benutzen, das würde ich so nicht werten. Ich glaube aber, dass dieses Reclaiming nicht stattfindet. Und das sehen wir eben bei Worten wie dem N-Wort, das sehen wir bei Kanacke, was ich ja auch zum Beispiel in Bezug auf mich benutze, wenn ich es angemessen finde, so über mich zu sprechen oder irgendwie über andere Migras. Nichtsdestotrotz hat das nicht seine Macht als rassistische Beschimpfung verloren. Genauso wenig hat das N-Wort. Also wenn ein Deutscher mich oder irgendwen als Kanake beschimpft, hat das immer noch genau dieselbe Schwere und die Gewalt, die darin liegt. Das ist eine Gleichzeitigkeit, die existiert. Ich glaube nicht, dass es, und ich glaube, dass Männer zum Beispiel, die weiterhin Fotze oder Bitch, also das ändert nicht den Fakt, dass das ein Schimpfwort, aber eine Beleidigung, eine Demütigung, Entwertung ist. Das widerspricht aber auch nicht dem, dass es für einen persönlich oder in einem künstlerischen Kontext eben seinen Platz hat.
Es ist eine individuelle Befreiung, die durch so ein Reclaiming, glaube ich, entstehen kann. Mhm. Man kann sich, glaube ich, als Individuum eine Last von den Schultern nehmen, indem man das Wort dann benutzt, um eben quasi halt eben es nicht als reine Fremdbezeichnung stehen zu lassen. Aber aus dieser individuellen Befreiung wird es, glaube ich, schwer, dass da wirklich ein kollektiver Prozess wird, weil dann müsste nämlich eben das, was Eichspiel gerade meint hat, irgendwie die Macht dieses Wortes aus dem Mund einer nicht betroffenen Person genommen werden. Und ich glaube, das passiert auch nicht so krass. Dementsprechend ist es wahrscheinlich wirklich so eine Gleichzeitigkeit.
Vielleicht mein letzter Take dazu noch. Ich glaube, damit dieses Reclaiming von Wörtern diese Macht hat, müsste die Gesellschaft, in der wir leben, noch viel regressiver und konservativer und gewaltvoller sein, als sie ist. Also ich denke halt nur zum Beispiel an sowas wie Pussy Riot in Russland. Ich finde, also da hatte das eine, aber es ist auch ein englisches Wort gewesen. Also ich will da gar nicht so reingehen. Ich würde, glaube ich, nur sagen, je regressiver die Gesellschaft ist, desto mehr kann man mit solchen Wörtern, löst das halt so eine Kontroverse aus. Ich glaube, so in den Verhältnissen, in denen wir gerade leben oder gerade wenn wir darüber sprechen, in so einem studentischen, aufgeklärten Milieu. Ja, aber you do you, enjoy the word. Also es ist ein schönes, orales Gefühl, wenn Wörter so. Es kann ist eine Form von wirklich einer Lustbefriedigung, dass die Wörter einem geben können. I'm happy for you.
Mein Hot Take ist, dass die große Anti-Nazi-Mobilisierung nicht über eine moralische Motivation erreicht wurde, sondern letztendlich über die ähnlichen propagandistischen Mittel wie die Nazi-Bewegung zur Vernichtung motiviert hat. Dasselbe gilt sowohl für die damalige Sowjetunion als auch für die USA und das sieht man dann halt auch in dem Verfall später, wie der Antisemitismus nicht zum Motiv der Gesellschaft wurde.
Lol, ich dachte gerade, er meinte mit Anti-Nazi-Mobilisierung so Anti-AfD-Demos, die es so seit 10 Jahren gibt. Aber er meinte halt literally den Zweiten Weltkrieg und die Alliierten.
An dem Take ist ja auch was dran. Also es ist ja tatsächlich, kann man jetzt irgendwie ganz stumpf irgendwie über das Kulturindustrie-Kapitel kommen, in dem legit irgendwie die amerikanische Kulturindustrie als analog teilweise auch zum nationalsozialistischen Propagandaapparat betrachtet worden ist und eben doch da Gemeinsamkeiten festgestellt worden sind. Gleichzeitig ist es ja auch eben wirklich ein Fakt, dass halt irgendwie Antisemitismus relativ schnell niemanden mehr gejuckt hat, nachdem die Nazis besiegt worden sind. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das Wort moralisch verwenden würde, weil ich so meine Probleme mit dem Moralbegriff habe. Aber was man natürlich irgendwie, was ich den Tag auch aus verstehe, die wirkliche Feindschaft gegenüber dem Antisemitismus war kein krasses Motiv, weil sonst hätte es nicht die Ärzteprozesse und Kosmopolitenprozesse in der Sowjetunion gegeben und sonst wäre auch irgendwie in den USA danach nicht irgendwie wieder ja, man eigentlich zum Alltag übergegangen. So, sondern es war, glaube ich, schon eine Mobilisierung gegen den NS, die vor allem aus nationalen Interessen heraus erfolgt ist.
Ja, und auch vielleicht durch, also auch, wie er sagt, durch so eine Feindschaft gegenüber den Deutschen. Ich glaube, dem würde ich hinzufügen, ich denke, jede militärische Intervention beinhaltet eine Dehumanisierung des Gegners. Und das hat man ja auch zum Beispiel in der ganzen Irak-Invasion gesehen. Klar, vor vorgehaltener Hand ging es um angebliche Atomwaffen und die Befriedung des mittleren Nahen Ostens. Aber natürlich braucht es halt, damit irgendwie, damit Krieg geführt wird, halt eine Entmenschlichung des Gegners, weil was ist Krieg letztendlich? Also ich glaube, das würde ich, ohne dass ich jemals so darüber nachgedacht habe, so aus dem Bauch heraus sagen, ja.
Hallo, mein Hot Take ist, dass ich die neuere Obsession vom Popfeminismus mit dem Wort Fotze nicht verstehe. Oder dass es so als Reclaiming oder Empowerment bezeichnet wird oder auch als Kompliment für coole oder gute Outfits gesagt wird, ja, mal ein fotziges Outfit. Bei mir zieht sich da eher nur so kurz alles zusammen und ich verstehe es nicht, ich will es nicht. Und gleichzeitig frage ich mich dann auch immer, bin ich einfach zu konservativ? Checke ich es nicht. Genau. Und da bin ich mal gespannt, was andere noch dazu sagen. Aber ja, it's not my cup of tea.
Don't Read Theory, der Ort, an dem die dialektische Synthese gebildet wird. These, Antithese, Don't Read Theory.
was ich super interessant jetzt an dieser Gegendarstellung finde, ist, wie die Hottakerin sagt, dass sich alles bei ihr zusammenzieht, wenn sie dieses Wort hört. Und ich finde, das schließt eigentlich an dem an, was ich zur Position Nummer 1 gesagt habe, dass diese Wörter auch diese sinnlich-leibliche Lust bei uns auslösen oder eben Unlust auslösen. Und eine Fotze hört sich an wie Rotze. Also ich verstehe das. Für mich ist auch so Fotze jetzt nicht so ein Wort, was jetzt unbedingt Begeisterung auslöst. Das hat aber auch, glaube ich, wirklich was an dem Klang dieses Wortes zu tun, wo dann natürlich aber auch natürlich die ganze Geschichte, die Bedeutung dahinter steckt. Aber ich habe dieses Gefühl nicht bei Wörtern wie Bitch zum Beispiel. Und ich denke, das hat auch viel mit der Aussprache, mit den Vokalen, was das eben in meinem Mund und in meinem Körper, das halt ja auch im Körper.
Das Z ist, ein TZ ist unfassbar brutal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Kotzen, Rotzen, ja. So, das sind wirklich ja so...
El Hotzo. El Fotzo. Sorry, der musste sein.
Hello, Bello.
Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, da ist so dieses TCH bei Bitch, wobei das T bei Bitch gar nicht so krass gesprochen wird, wenn man mal so ehrlich ist, weil Rich und Bitch reimt sich auch aufeinander und bei dem einen ist das T und das andere nicht.
Aber ganz kurz, dieses Unbehagen, diese Unlust oder diese Lust, die man aufgrund des Sounds, die ich deswegen ja empfinde, wenn es jetzt aber um dieses Unbehagen geht, man kann doch trotzdem den Sound des Wortes nicht so komplett trennen vom Inhalt. Und da ist doch jetzt schon die Frage, was spielt bei diesem Unbehagen die größere Rolle? Ist es denn der Sound oder ist es doch die Bedeutung? So richtig trennen kann man es doch nicht.
Das ist ja auch so ganz spannend, dass ja das Wort Hurensohn im Deutschrap so sehr, sehr präsent war irgendwann, dann auch so totgeritten wurde, unter anderem von KIZ. Und das dann ja eben dazu übergegangen ist, dass quasi in so eher linkeren Kreisen man das Wort Hundesohn genommen hat, womit man ja einen relativ ähnlichen Sound mehr oder weniger halt hatte, aber von der Mutter weg zum Vater gegangen ist, mehr oder weniger. Weil bei Hundesohn denkt man halt, dass der Vater ein Hund ist. Und das finde ich halt auch ganz spannend, weil apparently man ja mit dem Sound was abgewinnen konnte und das Unbehagen primär inhaltlich war, weswegen man den Sound retten wollte, aber den Inhalt ändern wollte.
Ich glaube, Hurensohn ist, dadurch, dass es so viele Silben hat, das ist eher die Ausnahme bei solchen Beschimpfungen. Sowas wie Motherfucker im Englischen ist ja auch eine sehr beliebte Slur in Raps. Ja, das ist einfach meine erste Assoziation. Eben der Sound, weil bei mir löst Fotze auch eher Unbehagen aus. Es ist eher ein Wort, was ich so nicht benutzen würde, aber und das kann ich halt irgendwie so moralisch, politisch rechtfertigen. Nichtsdestotrotz benutze ich sehr viele andere irgendwie nicht korrekte, sehr selbstbewusst. Und das hat, glaube ich, eben schon auch was mit so Geräuschen, also mit so, ich weiß nicht, wie man das nennt in der Linguistik, keine Ahnung, also so diese Aussprache eben, was das mit uns macht.
Wörter sind ja nicht losgelöst vom Körper.
Ja.
Kleiner Hot-Take zu Guilty Pleasures und Hobbys und wie man sich vom Weltgeschehen so ablenkt. Ich habe meine Werte eigentlich ziemlich klar im Kopf, aber wenn es um Formel 1 geht oder Luxus, Fashion, Fashion, Drama, Popkultur, nichts kann mich halten. Ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich weiß, dass ich es damit irgendwie auch unterstütze und fühle mich leicht wie so eine Verräterin, aber ich gucke es mir tausendmal lieber an als irgendwie Trash-TV, keine Ahnung, Frauentausch, wo hier auf, weiß nicht, auf so kleine Leute einfach eingetreten wird und so sich über die lustig zu machen. Ich mache mich nicht unbedingt über Formel 1 oder so lustig, aber es ist einfach für mich so entertaining. Aber es fühlt sich schon irgendwie auch schlecht an, weil man es ja irgendwie damit auch supportet. Was sagt ihr dazu?
Ich habe dazu nur folgende Sache zu sagen. Charles Leclerc, der schönste Mann, der auf Gottes Erden wandelt, hat dieses Jahr 2 Rennen gewonnen. Das Rennen in Monza in Italien für sein Team Ferrari und das Rennen in Monaco, wo er herkommt. Dementsprechend, ich fühle voll, was du meinst, weil ich hatte richtig gute Laune, als Charles Leclerc diese beiden Rennen gewonnen hat. Gleichzeitig weiß ich halt eben auch, dass literally gerade die Formel 1 in fucking Aserbaidschan ist und in einem wirklich Drecksstart am Start ist und natürlich auch irgendwie die Firmen, die dahinter stecken etc. pp., die auch irgendwie die ganze logistische Aufwand, dass da wirklich halt irgendwie um die ganze Welt irgendwelche Autos geflogen werden, als moralische Hürde fühle ich auf jeden Fall auch, aber wenn es Charles Leclerc gut geht, dann geht es mir auch gut.
Irgendein FDP-Typ hat doch letztens gesagt, wir brauchen mehr Formel 1, weil das fördert Innovation.
Ich muss sagen, ich versuche zu relaten, mir fällt aber so nichts ein. Ich kenne, mittlerweile fühle ich dieses Konzept von Guilty Pleasure nicht mehr so. Ich fühle mich nicht schuldig für Pleasure, für Begehren, nicht weil, also ich finde die Sprache gut, weil was die Person ja nicht macht, ist jetzt irgendwie so diese Interessen, die sie hat, die sie als problematisch bezeichnet, jetzt so auf Krampf politisieren zu müssen oder aufwerten zu müssen.
Ahnt ihr noch Left Style McNova?
Ja.
Das war ein Jugendmagazin vom Neuen Deutschland, in dem literally jeder zweite Artikel war, warum ich füge hier random linke Subkulturzugehörigkeit ein bin und trotzdem XY, also irgendwas, was dieser Zugehörigkeit scheinbar widerspricht, feiere. Also warum ich Feministin bin, aber trotzdem Jesus feiere, warum ich Kommunist bin, aber trotzdem Goldketten trage.
Mit diesem Jesus-Artikel, oh mein Gott. ja, aber generell, es ist ja nicht nur das, also ja, eine ganze Sparte von linken Lifestyle-Journalismus bedient genau dieses scheinbar moralische Dilemma. Es gibt tausende YouTube-Essays.
Und bietet halt vor allem einen Ausweg. Problematic
Faith, genau, bietet einen Ausweg. Ich glaube, ich würde sagen, statt auf die Guilty Pleasures zu achten, lass doch gucken, die erlaubten Pleasures. Ich glaube, es ist eigentlich mehr erlaubt, als wir uns erlauben.
Liebes Don't Read Theory Team, mir ist neulich aufgefallen, dass es meine größte Angst ist, eines Tages aufzuwachen und festzustellen, dass ich eine berufstätige Hausfrau und Mutter geworden bin. Deshalb brauche ich von euch eure besten Tipps zum gleichberechtigten Wohnen. Egal, ob in einem Wohnprojekt, einer Kommune oder mit dem Partner oder der Partnerin. Wer putzt das Klo? Die Person, die es weniger schlimm findet, das Klo zu putzen? Und wer wischt den Staub? Der oder diejenige, den es mehr stört, wenn irgendetwas staubig ist? Wie gehe ich damit um, wenn mir ein falsches Produkt aus dem Supermarkt mitgebracht wird oder mein Lieblings-Voice-Sweater auf 60 Grad gewaschen wurde? Ich bin gespannt. Liebe Grüße.
Grace. You deal with it with grace. Würde. Würde ist mein Stichwort hier.
Boah, ich glaube, dass diese Idee mit der, wo es am wenigsten schlimm findet, Klo zu putzen, der, wo am schlimmsten den Staub findet, so. Ich glaube, das funktioniert halt auf Dauer nicht, weil es dann halt die eine, weil es halt unterschiedliche Vorstellungen gibt und dann die eine Person weniger macht als die andere Person und es auch gar keine Möglichkeit gibt, das irgendwie so anzusprechen, weil man hält sich ja an den Deal und das ist so sehr, sehr schnell so ein fauler Kompromiss.
Okay, ich fühle diesen Take anders, weil ich einerseits sehr, sehr lange und extrem gerne in WGs gelebt habe und das wirklich für mich nicht in Frage kam, alleine zu leben und extrem pingelig bin und es sehr, sehr, sehr gerne sehr sauber habe. Und es gab so zwei Modelle, die für mich funktioniert haben. Das eine Modell war, da habe ich in einem 12-Personen-Wohnprojekt gelebt. Und da hat es halt funktioniert, weil erstens war ich mir darüber im Klaren, dass ich in einem Wohnprojekt wohne. Deshalb habe ich mich nur auf die Bereiche konzentriert, die ich auch wirklich intensiv genutzt habe, dass die halt nach meinen Ansprüchen sind. Und dort hat es funktioniert, weil alle 12 Mitbewohnis halt was mit eingebracht haben in die Gemeinschaft, so ihr eigenes. Und da waren halt so wirklich die Skills und das, was man in die Gemeinschaft getragen hat, da hat sich jede Person richtig doll bemüht, wirklich was diese Person halt mitbringt, was dieser Person liegt, mit einzubringen. Bei mir war das halt Kochen und Putzen. Und bei anderen waren das halt reparieren, sich um die Einkäufe kümmern, mehr so den Logistikkram. Mehr Personen haben Emo-Arbeit gemacht als die anderen. Aber irgendwie hat sich das halt so ausgeglichen. Aber das ist eben so lange, bis es sich ausgleicht. Und dann gibt es halt Phasen, wo es sich nicht ausgleicht. Und die muss man halt irgendwie so zusammen durchstehen. Und ich glaube, es ist halt vor allem dann in WGs oder in Beziehungen, vor allem in Hetero-Beziehungen, denke ich, sehr schwer, wenn dann zum Beispiel, was bringt halt so ein Mann mit in die Gemeinschaft? Halt irgendwie.
Mir fällt da gerade ein, gerade diese verschiedenen Fähigkeiten, die spielen da ja schon eine Rolle. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich Klempner auch mal rum oder so und einfach sage, ja komm, scheiß drauf, es ist ekelhaft, ich mach das jetzt einfach. So, und es gibt aber definitiv Sachen, die kann ich überhaupt nicht. Und das ist zum Beispiel Pfand wegbringen, habe ich ein Riesenproblem mit. Und am Ende wirst du das, glaube ich, nicht vermeiden können, dass es irgendwie mal zu Konflikten kommt. Dann kommt es, glaube ich, am ehesten darauf an, die Konfrontation auch nicht scheut und vor allem auch in der Lage ist, Konfrontation irgendwie gut hinzubekommen. Aber ich glaube, am Ende ist es dann doch so, ohne die geht's wohl, glaube ich zumindest, geht's, glaube ich, auch nicht so richtig.
Es ist eine, also ich finde den Ansatz prinzipiell natürlich gut zu sagen, wir gucken, dass wir irgendwie die Sachen, die an Aufgaben auffallen, so verteilen, dass die Leute halt auch irgendwie die Dinge, die sie ja gerne machen, halt irgendwie mit einbringen können. So, ich habe auch irgendwie in vielen Wohnkonstellationen, wo ich war, viel für die Gemeinschaft gekocht, weil das war irgendwie so eine Sache, wo ich Bock drauf hatte, wo auch irgendwie alle Leute so waren, so, ey, das schmeckt gut, funktioniert. Gleichzeitig ist es aber halt, kommt dann eben, wie Max sagte, halt der Punkt, an dem es halt irgendwie nicht ist. Weil angenommen, Max und ich wohnen jetzt zusammen und ich bringe halt eigentlich immer das Pfand weg. Dann kommt aber halt irgendwo der Moment, wo ich halt dauernd unterwegs bin, bla bla bla, und halt irgendwie partout nicht dieses Zeitfenster finde, um den Pfand wegzubringen. Was dann dazu führt, dass der Pfand sich halt eben ansammelt, weil täglich irgendwie 3, 4 neue Cola-Flaschen dazukommen. Und dann eben auch wächst. Und dann kommt halt mehr oder weniger halt der Punkt, wo es dann halt zu einem Konflikt kommt, weil die Lust, die ich dann, ich finde Pfandbrickwing übrigens unfassbar schön, also ich stehe so gerne an diesem Automat. Und die Lust, ich halt gerade nicht gewinnen kann aus Gründen und dementsprechend bei beiden Unlust vorhanden ist. Und dann ist die Frage, wie geht man halt irgendwie damit um? Verfällt man dann in diesen Unlustmomenten in die klassischen heterosexuellen Rollenverteilungen, wovor die Person in der Sprachnachricht irgendwie Angst hatte? Oder kriegt man dann eben es hin, diese Unlust auf eine Art zu kommunizieren.
Was mir dazu auch noch einfällt, in meiner langen Erfahrung mit WGs ist mir irgendwann mal so klar geworden, dass ich mich in den ersten Jahren immer auf diese Diskussion dann eingelassen habe, aber mich nie entschuldigt habe. Also ich weiß auch nicht, warum das ausgerechnet in den WG-Situationen so ist, aber mal zu lernen, das so anzunehmen und sich richtig zu entschuldigen, ist wahrscheinlich was, was einen Männern, glaube ich, auch ganz gut tut, das mal irgendwie darüber mal nachzudenken.
Ich denke, was in diesen, letztendlich sprechen wir über diese Care-Arbeits-Dynamik und Care-Arbeits-Debatte. Ich glaube, es ist halt super schwer, auch wenn es natürlich so eine historisch bedingte und sozialisationsbedingte Rollenverteilung gibt. Und eben, ich habe auch, also wenn es um einen Haushalt geht, habe ich von nichts so eine, ich mache alles. Ich mache alles, weil ich will es halt sauber haben. Und das ist so mein Goal und ich scheue mich so von nichts. Und das kann man natürlich ausnutzen, sage ich mal. Aber ja, was ich so meine ist, wie man halt damit umgeht, dass es diese historisch gewachsenen Rollen gibt. Und ich glaube, als so Frau will ich mich nicht, ich will mir die auch nicht so selber anziehen, auch nicht im Konflikt. Ich will das dann nicht als so ein Druckargument oder so ein also was soll, wenn du halt mit so einem korrekten linken Typen zusammen bist, der es halt irgendwie richtig machen will, keine Ahnung. Man muss auch schon von diesen besten Intentionen irgendwie ausgehen. Und wenn ich dann halt so komme mit diesem ganzen riesigen Komplex an Care-Arbeit und dieser Geschichte und es dem halt so vorsetze, so gerechtfertigt das vielleicht ist in so einem Diskussionskontext, ich glaube, da kann man einfach, wenn du auf der anderen Seite stehst, einfach gar nichts mehr sagen und verfällt, also ich weiß nicht, wie konstruktiv das ist und weiß auch nicht, wie konstruktiv das für mich persönlich ist, als das Individuum Aysegül, die ich bin, mit ihrem individuellen Putzfimmel und wenn ich mir das auch wenn ich mich so dahin, so doll dahinter klemme. Ich glaube, es ist gut, sich über diese Dynamiken bewusst zu werden, aber eben nicht, die nicht so voranzustellen vor das individuelle, emotionale, persönliche, was du mit jedem Menschen irgendwie halt lebst.
Okay, ich muss nochmal anfangen. Minute ist wirklich kurz. Alter, okay. Ich finde euren Podcast richtig cool. Danke erstmal für eure Arbeit. Die Prise Witz tut dem Politischen auf jeden Fall mega gut. Also noch für viel mehr Humor. Ich wollte euch fragen, ich weiß nicht, ob ihr das Buch Hyperpolitik kennt. Falls nicht, lest es. Ich fand es auf jeden Fall flashig. Deswegen wollte ich euch fragen, wie ihr so das Verhältnis zwischen, ja, man könnte vielleicht sagen, so Diskurspolitik auf der einen Seite und so materieller Politik oder so auf der anderen seht. Also Leute, die so smarte Podcasts machen und Texte schreiben und alles findet eher so im digitalen Raum statt und versucht so Diskurs zu verändern und eben so, ja, materieller Politik. Man ist eine Politgruppe, man organisiert irgendwie Dinge vor Ort und genau, daran anschließend vielleicht auch, wo ihr selbst organisiert wart oder seid und ja, wie ihr so das Verhältnis davon seht, weil ich sagen würde, ihr seid vielleicht auch eher so wie so ein Diskursraum, es hat einen Podcast so an sich und das finde ich voll wichtig, aber der Rest eben auch und gute Leute müssen vielleicht beides machen oder so. Das wollte ich euch fragen. Tschüss.
Kurz vorweg, keine Namen, keine Strukturen, gilt immer noch. Ich habe das Buch Hyperpolitik nicht gelesen, aber ich habe in letzter Zeit häufig Texte gelesen, die dieses Buch Hyperpolitik zitiert haben. Und ich verstehe diesen materielle Politik, Diskurspolitik. Ich bin aber auch ganz ehrlich so, ich würde diese Trennung nicht so krass aufmachen. Weil ich finde, diese Trennung hat halt sehr krass diese starre Trennung von Theorie und Praxis, die sie irgendwie beinhaltet. Sprich auch die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit. Und jetzt Shoutout an Alfred Sohn-Redl, den verstorbenen Genossen. Die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit reproduziert die Trennung von Tausch- und Gebrauchswert. Und genau auf diese falsche Gegenüberstellung sollte man sich nicht einlassen, sondern es geht um Kritik. Und die Frage, wie äußere ich die Kritik, ist immer ein Zusammenspiel von dem, was hier gerade materielle Politik und Diskurspolitik genannt wurde. Zumindest in meinem Fall. Und ich habe beides zu verschiedenen Zeiten halt gemacht und ich mache auch beides zu verschiedenen Zeiten. Aber ich finde diese Trennung nicht gut, weil die Gründe, warum ich das mache, sind halt zeitlich bestimmt, was halt gerade eher funktioniert und was halt auch nicht funktioniert, auch auf was ich Bock habe und keinen Bock habe. Und ich hatte halt zum Beispiel keinen Bock mehr auf Plenars zu gehen und deswegen habe ich einen Podcast mit Aysegül gestartet.
Ich finde die Trennung nicht gut, weil ich keine materielle Politik mache. ich glaube, ich muss mich mehr mit der Idee von Materialismus und materialistischer Politik oder Praxis auseinandersetzen. Ich habe letztens etwas, ich habe es nicht gelesen, aber ein Freund hat mir geschickt, dass er ein Buch von Robert Faller liest. Das ist ein psychoanalytischer Kulturwissenschaftler. Es ging um so eine materialistische Ethik. Und der Leitspruch war halt, wir haben nur diese eine Welt. Das ist so eine materialistische Einsicht, eine ethische materialistische Einsicht. Wir haben nur diese eine Welt. Und ich glaube, wenn ich so denke, mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Satz, verstehe ich diese Aufspaltung zwischen Internet, Diskurs und materieller Politik, weil ich glaube, dann ab dem Zeitpunkt wird so Internet, Diskurs, Kulturkritik, das alles irgendwie nutzlos und nicht brauchbar, wenn Leute sich so eine zweite Welt dort schaffen und da irgendwie in so einer komischen Parallelwelt leben. Und ich glaube aber, wenn du das Internet so siehst und diesen Raum auch so nutzt, durch den du auch die Welt, in der wir leben, halt so wahrnimmst und dich halt eben nicht in so komische, nicht deine gesamte Energie für diese absolut nischigen, unbrauchbaren, wahnhaften Echokammern aufbringst, außer du willst halt irgendwie das wieder in die echte Welt zurücktragen. Das ist es wert, denke ich. Weil eigentlich gibt es ganz viel Erkenntnis im Internet so.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Gefahr, die in dieser Trennung besteht, ist, wenn man halt beides gegeneinander ausspielt. So, weil es gibt dann halt eben die Politgruppen, die halt irgendwie seit, ich übertreibe jetzt, seit 30 Jahren das Gleiche machen und nicht ernsthaft irgendwie mal einen Text darüber lesen und sich damit auseinandersetzen, warum sie seit 30 Jahren das Gleiche machen, aber nichts passiert ist.
Doch, so. Die setzen sich schon damit auseinander.
Es gibt Gruppen, die tun das nicht. Und gleichzeitig gibt es dann aber halt die Gruppen, die halt irgendwie seit 30 Jahren damit beschäftigt sind, zu diskutieren, wie man denn jetzt irgendwie materialistisch die Kantsche Erkenntnistheorie anwendet. Und ich glaube halt, dass genau in dieser Gegenüberstellung verliert man sich halt in der einen Seite, weil man dann halt eben die Theorie und die Praxis trennt, die materielle und die Diskurspolitik trennt, anstatt zu erkennen, dass sich beides halt permanent irgendwie gegenseitig beflügelt und vor allem halt, es geht darum, die Verhältnisse zu kritisieren und die Kritik an den Verhältnissen kann verbal, die kann nonverbal sein. Und genau da sollte man sich nicht auf eine Seite festlegen und ja.
Okay, wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Sprachnachricht. Die feuere ich jetzt mal ab.
Aua, ihr übertrefft euch echt immer selbst. Recherchiert ihr eigentlich für eure Folgen? Bisschen Vorbereitung oder so, die sind immer so schrecklich oberflächlich. Da hat Kaulitz und Kaulitz mehr Gehalt. Eure Jokes sind auch immer so derbe gewollt. Ich habe immer mehr das Gefühl, ihr macht den Podcast nur, weil ihr euch selbst einfach gerne zuhört. Politischer Anspruch nicht vorhanden. Und das nennt ihr dann irgendwie Diskursanalyse oder so. Spüre auch sehr weirde Beziehungsvibes in euren Folgen. Das solltet ihr mal behandeln. Valentin, dieser vorlaute, selbstgefällige linke Macker und mit seinen auswendig gelernten Zitaten. Eichel hat wahrscheinlich eigentlich mehr Talente, aber opfert sich im Podcast so ein bisschen devot und unsicher für ihren Boy als Nebencharakter. Traurig alles.
Sad. Auflösung. Diese Sprachnachricht wurde uns nicht zugeschickt. Das ist tatsächlich ein Kommentar aus, unter einem Instagram-Post.
Unter der Kindler-Folge.
Genau.
Shoutout an die Sprecherin dieser Sprachnachricht, Janan, Eichstügels Schwester, unsere OG-Grafikdesignerin.
Aber zurück zum Thema.
Ich bin solche Sprachis von meiner Schwester gewohnt. Love you. Nein, Scherz. Wir sind.
Ihr habt ein gutes Verhältnis.
Ja, mein gutes
so.
Verhältnis, Leute.
Darauf kann man es runterbrechen.
Ich würde einfach mal anfangen. Ich möchte nicht, dass jemand mir unterstellt, ich mache Diskursanalyse. Weil Diskursanalyse ist eine Praxis, die sehr stark auf Michel Foucault zurückgeht.
Louis? Pierre?
Auf so weirde Franzosen zurückgeht, die einfach irgendwie sagen, so ich nehme zwei Wörter und bastle die dann zusammen und dann habe ich Extremis hier als Wort geschaffen.
Tschüss.
Das machen alle Franzosen. Ontology, die erfinden Wörter und darauf baut so die ganze Philosophie von so Franzosen auf. Und nee, das, was ich mache, hat nichts mit Michel Foucault zu tun. Ich beleidige gerne Menschen und das habe ich früher auf Twitter getan. Das hat mir aber nicht so gut getan. Dann habe ich meinen Twitter gelöscht und bin in die innere Migration gegangen. Und dann habe ich diesen Podcast gestartet, um weiter Menschen beleidigen zu können.
Ich finde, diesen Kommentar ist es wirklich sehr gelungen. Ein gelungener Hasskommentar, wie so quasi mir gleichzeitig ein Kompliment gegeben wird, du gleichzeitig fertig gemacht wirst und ich aber auch fertig gemacht werde. Das ist wirklich sehr geschickt gemacht. Respekt dafür. Also das war wirklich der niederträchtigste Hasskommentar, den wir jemals bekommen haben, von allen Hasskommentaren, die wir bekommen haben nach der Kindler-Folge. Ich fand den sehr interessant. Und jetzt kommen wir wieder zu Extimacy, zu dem Konzept von Lacan, was ich natürlich jetzt wieder sehr laienhaft hier anschneiden werde. Aber es ist eben dieses, dass das Unbewusste eben sich wahrnehmbar eben manifestiert, zum Beispiel im Wiederholungszwang. Und dieser Kommentar so niederträchtig und boshaft und erniedrigend er beabsichtigt ist, hat schon auch eine krasse Unsicherheit in mir hervorgerufen. Eben, dass wir irgendwie ein Typ und eine Frau sind und so einen Podcast machen und eben wir so eine Dynamik entwickeln und wie auch schon vorher erwähnt bei diesem Hot Take zum Thema Care-Arbeit in Wohnungen haben wir auch irgendwie, gibt es auch so vorgefertigte Rollen, in die wir auch mal schlüpfen, durch die wir halt gelesen werden können. Und eine davon ist eben die devote Frau zu sein, die hinter einem expressiven Mann steht und die sich eigentlich gar nicht richtig traut. Und das hat schon richtig doll gesessen und hat auch definitiv in eine Zufriedenheit von mir reingespielt, nämlich, dass ich im Podcast dazu neige, dass wenn ich unsicher bin, eher in die Sprachlosigkeit verfalle, eher in die Depression, in den Rückzug, in ich gebe einfach auf.
Und ich komme mit dieser Stille nicht klar und fülle die Stille mit Geschwafel.
Und ich glaube, Max, du meintest mal etwas richtig Krasses, nachdem ich mit dir über diese Sprachlosigkeit gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Weil ich hatte große Schwierigkeiten während der Aufnahme zur Don't Read Theory Folge 12 über türkischen Rechtsextremismus. Ich hatte dort besonders große Schwierigkeiten, ganze Sätze zu sprechen. Und ich dachte die ganze Zeit, ich war so obsessiv, bin so obsessiv reingegangen, was der Grund dafür ist. Wir haben so eine gute Struktur erarbeitet. Wir haben wirklich Wochen an dieser Folge gearbeitet. Und trotzdem ist es mir so schwer gefallen, während der Aufnahme zu sprechen und durchzuziehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht bereit war, in dem Sinne öffentlich über dieses Thema zu sprechen. Ich habe es dennoch gemacht und ich bin sehr zufrieden. Aber wahrscheinlich habe ich mich da einfach sehr übernommen. Unsere ersten 4 Folgen haben wir in so einem Vakuum aufgenommen, Valentin und ich, in dem Studio von Valentins Crew in der Provinz. Und die sind, so schwer es am Anfang ist, in so einen Aufnahmemodus zu kommen, sind die doch relativ klar gewesen. Mir war sehr, sehr klar, was ich da dort sage. Und Max, du meintest, naja, du hast dich bis zu diesem Zeitpunkt dein ganzes Leben lang auf diese 4 Folgen vorbereitet.
Ja. Ich glaube, ich wollte da eigentlich auf was anderes hinaus, aber manchmal sagt man ja Sachen, die dann beim Empfänger noch mal ganz anders wirken.
Ja, ja.
Das kann schon sein, ja. Aber stimmt, da haben wir drüber gesprochen, ja.
Und dann haben wir diese 4 Folgen veröffentlicht und seitdem stolper ich so vor mich her und versuche, so eine Sprache zu finden und so eine Rolle zu finden und mich nicht darin zu verlieren, dass mehrere tausend Menschen mich wahrnehmen oder meine Stimme und meine Meinung wahrnehmen und irgendwie noch selber herauszufinden, was mein Interesse an den Themen ist, an diesem ganzen Podcast-Projekt. Und es war nie der Anspruch, so einen geleckten Podcast zu machen. Valentin und ich, wir sind DIY durch und durch. So waren, glaube ich, alle Projekte, die wir auch komplett unabhängig voneinander gemacht haben, immer. Und das ist auch definitiv was uns verbindet. Aber es ist halt, ja, leichter gesagt als getan, wenn man das dann so freigibt.
Es ist halt vor allem, glaube ich, auch sehr viel improvisieren und dementsprechend auch einfach so am Ziel vorbeischießen. So, also ich merke das halt so ganz krass, dass ich halt viele ältere Folgen irgendwie nochmal angehört habe und so richtig wack finde, was ich irgendwie gemacht habe. So, und das hatte ich auch schon immer mit so Musik, die ich gemacht habe, dass ich dann auch irgendwann die so wack gefunden habe. Aber ich glaube halt, es ist halt trotzdem wichtig, es zu machen, weil man halt eben so einen aktiven Prozess dahin auch machen muss. Weil ich glaube, wenn man halt einfach nur Sachen für sich irgendwie macht, dann kommt man halt gar nicht in diesen Punkt, dass man wirklich das so auseinandersetzt. Weil es ist das Feedback natürlich einerseits so, und das ist dann auch irgendwie sowohl das negative als das positive Feedback irgendwie löst dann immer aus. Aber es ist, glaube ich, auch einfach so eine Sache, dass wenn man halt was rausgeballert hat in irgendeiner Form, dass man das dann so ablegt und dann quasi gar nicht mehr so, nicht dran so rumwerkelt, sondern es ist einfach so, okay, ist jetzt weg und dann kann ich das als abgeschlossene Sache erachten und kann dann drauf zurückblicken und dann meine Konsequenzen daraus ziehen.
Ja, wir würden keine der Folgen jemals wieder so machen, wie wir sie gemacht haben, und nichtsdestotrotz schäme ich mich irgendwie für nichts. Dazu sind wir zu selbstkritisch, dass wir nichts veröffentlichen, wo wir irgendwie gemischte Gefühle hinter haben. Das bewahrt uns aber halt nicht vor auch unter anderem vernichtender Kritik, obwohl das keine Kritik war. Das war einfach eine. Das war einfach nur darauf abgezielt, uns zu verletzen.
Ich möchte da vielleicht noch mal auf so ein paar Kommentare unter dieser Kinderfolge eingehen. Ich sage das jetzt mal so von der Außenperspektive, ich höre euch ja immer zu und so weiter und weiß ja, was ihr sagt. Und als ich diese ganzen Kommentare gelesen habe, da gab es sehr viele Reaktionen drauf, wahrscheinlich die meisten, bei keiner anderen Folge gab es so viele. Ich habe den Punkt auch gesehen und habe so gedacht, hey, vielleicht ist das manchmal ein Schritt zu weit, ein bisschen zu doll und dann auch irgendwie verletzend. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das jetzt so ein Reflex dieser Leute, das jetzt euch mal so zurückzugeben irgendwie. Und ich glaube, in dieser Nachricht, die wir jetzt ja eben auch gehört haben, da findet das so ein großes, episches Finale. Aber man steigert sich da immer weiter hoch und rein. Und wo führt es irgendwie letztendlich hin? Das ist ja dann so ein bisschen die Frage. Ich glaube, nirgendwo hin. Und am Ende ist es dann auch irgendwie nur noch so scheiß Hate einfach.
Es ist, was du sagst. Ich glaube, diese Hasskommentare oder also auch so Kritik, die sehr grob und sehr verletzend formuliert wurde unter dem Post, ist explizit dieses öffentliche Format gewählt worden und der Ton gewählt worden, weil wir als so verletzend wahrgenommen wurden und so groß und so irgendwie, wir haben halt irgendwie zum Angriff ausgeholt und das ist halt so das, was dann eben zurückkommt. Ich verstehe das nicht alle. Also das ist halt so das, womit man dann halt rechnet, wenn man sowas macht. Wenn man irgendwie nicht die Intention dieser Folge rausgehört hat, ist es so in Ordnung. Ich gehe auf sowas nicht ein. Ich gehe auf jede, eigentlich fast auf jede DM, die wird bearbeitet. Im Callcenter im Kundensupport von Don't Read Theory wird jede DM bearbeitet. Aber zu der Folge kam keine einzige DM. Es kam überhaupt kein einziges Feedback über Privatnachricht.
Doch eins.
Echt? Ah ja, okay, ja, diese eine stimmt. Wirklich nur die eine kam und sonst kam keine andere. Dafür haben wir zu keiner einzigen anderen Folge irgendwie böse Kommentare bekommen oder entblößende Kommentare bekommen. Ich lasse die halt so stehen, weil ich denke, die gehören halt so dazu. Und alle können sich selbst irgendwie das halt irgendwie, es braucht keine Einordnung von uns dazu. Ja, könnt uns eine DM schreiben, dann könnt ihr auch eine Antwort erwarten. Aber ja, ich glaube, es ist so eine Public. Den Kommentar zu schreiben, finde ich die eine Sache. Aber das dann so, aber die, das dann auch noch zu liken, finde ich nochmal was anderes. Sich auch noch dann so, das finde ich so, will ich mal so hinstellen. Ich will mal so hinstellen, dass ein Hasskommentar schreiben ist die eine Sache. Ein Hasskommentar liken ist eine andere Sache.
Und auf eine letzte Sache möchte ich aber nochmal eingehen. Ich möchte den Vorwurf entkräften, dass es hier um weirde Beziehungsvibes geht. Der Tisch, an dem wir normalerweise aufnehmen, da sitzen Aischegü und Valentin sehr, sehr weit voneinander entfernt. Sie können gar nicht Händchen halten in der Situation. Es ist einfach nicht möglich, rein physikalisch.
Wir haben außerdem, Leute, wir haben eine Polybeziehung.
So, stimmt.
So, wir sind halt nicht so ein Pärchen. Wir sind nicht so ein Podcaster-Team, wir sind ein cooles Podcaster-Team.
Und wenn jemand die Wut nackt auf allen Vieren mit einer Zeitung im Mund durch die Gegend schlendert, dann bin das ich.
mit dieser Fantasie entlassen wir euch. Bis zur nächsten Folge Don't Read Theory.
Folgt uns auf Instagram und kommt zu Steady, wo es Bonusfolgen gibt und ihr in den Discord kommt. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge.
Ja, und danke fürs Zuhören dieser Folge, der ganzen anderen Folgen. We appreciate it.
Und danke für die Sprachnachrichten, die ihr uns eingesendet habt. Danke, dass ihr uns tatsächlich es ermöglicht habt, ohne Recherche eine Folge zu machen.